Preis dem Herrn. Das Höchste meines Lebens ist dienen, Herr. Und darüber spreche ich heute. Das Höchste meiner Gefühle, das Höchste meiner Empfindung, Nummer eins in meinem Leben ist, Gott zu dienen. Und ich werde heute sprechen über den ganzen Götzenkult und Götterkult im Orient damals. Alle Dagons, das ist mein Thema, werden sich vor Jesus, vor dem Herrn beugen. Jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Dagon ist der Gott der Philister gewesen, also ein Gott im Orient von Mesopotamien bis zu Tyrus, also ein Gott der Phönizier. Und Phönizier waren so etwa wie die Hansa bei uns. Ich war in Aschkelon mal, in Israel unten, und ich war überrascht. Dort fand man sogar Bernsteine in der Erde. Also das heißt, die Leute handelten hier mit Bernstein, und Bernstein gibt es nur in der Ostsee. Nur nebenbei. Also praktisch so weit ist dieser Gott Dagon bekannt und berühmt gewesen, und darüber werde ich sprechen. Alle Götter, alle Götzen müssen sich vor Gott zu Boden fallen. Das ist die Geschichte. Ich werde 1. Samuel Kapitel 5 so streifen und betrachten. Da ist es die Geschichte, als die Philister Gott missbraucht haben. Sie haben die Bundeslade genommen und sie haben gedacht, wir nehmen Gott mit uns, also wir nehmen die Bundeslade und wir gehen mit der Bundeslade in die Schlacht. Die Bundeslade hat schon so viele Wunder gewirkt. Der Jordan hat sich geteilt und was weiß ich was. Die Bundeslade, also der Bund Gottes mit diesen Gesetzestafeln da drin, was die schon für Wunder gewirkt hat. Und wir werden jetzt in Kampf gegen die Philister gehen und wir werden die Philister besiegen. Aber was ist passiert? Die Philister haben die Bundeslade geklaut und zu sich nach Gaza transportiert und in ihren Tempel gestellt. Und vor dem Götzen Dagon hingelegt. Und morgens kommen sie rein, wollen sie Gott anbeten, ihren Gott anbeten und preisen für den Sieg. Da liegt der Dagon auf dem Boden, Hände abgehackt und Kopf abgehackt und so weiter. Der liegt auf dem Boden. Dann stellen sie wieder hin. Am nächsten Tag passiert das Gleiche. Und der Götze Dagon hat es nicht ausgehalten, die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und meine Botschaft ist heute, also wenn Gott gegenwärtig ist, die Dämonen können die Gegenwart Gottes nicht aushalten, auch in deinem persönlichen Leben. So, zur Zeit Samuels, da gab es so viele Dinge, was sich ereigneten, so viele Wunder. Samuel selbst ist ein Wunder der Geburt. Die Hanna weint. Du weißt ja, was die Geschichte war hier. Und Samuel war berufen, dass er einen König salbt. Und hat wirklich den Saul gesalbt. Der war eines Hauptes länger, aber der war ein großer Feigling. Und der hat sich versündigt an Gott und deshalb hat er große Probleme gehabt. Die Philister haben diese Bundeslade gestohlen. Das muss für Samuel auch etwas Schlimmes gewesen sein. Wir wissen ja, was dann passiert ist. Im Samuelbuch kannst du die Geschichte nachlesen. Als der Prophet Eli das hört, fällt er rückwärts und ist tot, bricht sich das Genick. Und da war seine Geschichte als Prophet zu Ende. Und dann hat Samuel seinen Dienst begonnen. So, dieser Götzentempel von Dagon, da ist auch schon mal vorher, mal einige Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher was passiert. Da ist dieser Simson hingegangen. Seine Augen waren ausgestochen, weil er mit den Philistern spielte und hat verraten, wo das Geheimnis seiner Kraft lag. Die Kraft, seine Geisteskraft lag in den Haaren. Also der hat richtig schönen Wuschelkopf gehabt und dann hat er verraten, wo seine Kraft liegt. Und da hat diese Delilah eine Haarlocke ihm abgeschnitten und er hat seine Kraft verloren und ihm wurden die Augen ausgestochen. Und dann sagte, lieber Gott, und er musste die Tretmühle der Philister treten, und dann sagte, lieber Gott, rächte dich noch einmal an meine Augen. Und dann zieht er diese Säulen des Dagon-Tempels zusammen und da beerdigt er in Schutt und Asche 3000 Philister. Das war so ein großer Sieg für ihn. Nur nebenbei, das ist die Geschichte rundum. Und die Philister waren Erzfeinde von Israel. Und jetzt war die Zeit gekommen, wo Gott beweist, dass er überlegen ist. Überlegen als alle anderen Götter. Und Geschwister, auch in unserem Leben muss ich beweisen und herausstellen, dass Gott größer ist, dass Jesus mächtiger ist, dass der Heilige Geist allmächtig ist. Und wenn der Heilige Geist uns leitet, der führt uns auf rechter Straße. Und das muss bewiesen werden. Dieser Götzentempel wurde dann, ja, zu einem Schauplatz, wo Gott sich offenbarte. Gott kann sich sogar im Heidentempel offenbaren, im Götzentempel. Stell dir vor, da liegt der Götze wieder auf dem Boden. Am nächsten Tag wieder. Und das ist noch nicht alles. Und dann kriegen die Leute Beulen. Und welche Beulen es auch waren, die haben Hämorrhoiden gekriegt. Das ist so, was in der Bibel unter Beulen oft vorkommt. Das sind Hämorrhoiden. Also, die haben geblutet und die konnten sich nicht mehr zu helfen, wussten sich nicht mehr zu helfen. Was machen wir? Plötzlich vom König bis zum Knecht, alle haben Hämorrhoiden, alle haben Beulen, steht in der Bibel. Und dann fragen sie ihre Weisen, ihre Gelehrten, was sollen wir machen? Dann sagen sie, gib die Bundeslade so schnell wie möglich zurück. Verstehst du? Und Gott streitet für uns. Wir müssen für unser Recht, für unseren Glauben, für unser, ja, für das, was in unserem Leben passiert ist, gar nicht kämpfen. Gott gibt ihnen Hämorrhoiden und dann ist die Sache schon gelaufen. Nur nebenbei, schau, wie Gott arbeitet. Und dieser Dagon war ein Fischgott, halb Fisch, halb Mensch, der Hauptgott der Philister zu jener Zeit, der Phönizier auch. Und Fisch war damals sehr wichtig, der Wohlstand, denn sie haben das Land ja mit Fisch versorgt. Nicht nur, dass sie Schwerter gemacht haben, die Philister, das heißt ja in der Bibel auch zur Zeit Davids, dass in Israel kein Schmied war. Sie mussten alle zu den Philistern gehen, um sich Schwerter und Waffen zu machen und zu kaufen. Und hier haben sie mit Fisch versorgt. Wir sehen also, die haben also gehandelt, die Völker miteinander, auch wenn diese Leute Heiden waren. Und dann haben sie die Bundeslade genommen und die Bundeslade hat sich bewiesen. Der Bund Gottes, Gottes Verheißung, was Gott mit uns ausgemacht hat, das ist ja siegreich und bleibt siegreich bis am Schluss. Am nächsten Tag, wir sehen hier, da liegt dieser Dagon wieder ohne Kopf und ohne Hände, zerstört am Boden. Und wenn die Götter versagen, das Symbol ist, wenn die Götter versagen, da wäre die Nase zerstört, das Gesicht, das Image wird von diesem Götzen zerstört, Hände abgehakt oder Füße abgehakt, ein Zeichen, der Gott nichts, der Gott taugt nichts. Und das hat Gott bewiesen, dass er nichts, dass diese Götter nichts taugen, dass es nur Menschenwerk sind. Es gibt keine Götter. Also zuerst mal ganz frei im Raum, ich will zuerst mal auf das Thema hinarbeiten. Es gibt keine Götter, es gibt nur Götzendiener. Es gibt keine Götter. Verstehst du, die Leute beten da irgendwelche Figuren an, was es auch immer sein mag. Sie geben diesen Figuren Macht und schreiben, macht das nichts anderes wie pure Aberglaube, Glaube, Patz. Placebo-Glaube ist es mehr nicht. Man glaubt an etwas, aber der Teufel arbeitet über diesen Aberglauben. Ich will nur ganz schnell was Persönliches hier einflechten. Da bekomme ich einen Besuch von einem Bibelübersetzer aus unten Afrika, irgendwo, also aus Afrika, aus Togo, glaube ich, war das. Und er kommt und er bringt mir ein Geschenk von seinem Bruder, solche Masken. Und ich hänge die Masken bei mir zu Hause in meinem Büro auf. Ich habe nicht dabei gedacht, ich habe gefragt, sind die Gott, den Gottheiten geweiht? Ich habe gesagt, nein, sagt er, das hat mein Bruder geschnitzt. Also die sind nicht der Gottheit geweiht. Aber da ist etwas passiert. Von dem Tag hat mein Junge angefangen zu Bettnässen, also, und ganz schlimm sogar, es hört nicht mehr auf, dann gehen wir zum Arzt und zum Psychologen und niemand kann helfen und der Junge pinkelt im Bett und dann sagt der Psychologe, Herr Matude, Sie haben ja selbst Psychologie studiert, Sie müssen ja wissen, Sie können helfen, wenn Sie nicht mehr helfen können, wer kann dann noch helfen? Und eines Abends bete ich und mache meine Augen auf und ich sehe die drei Masken, die da hängen, denke ich, liebe Zeit, Johannes, du betest Götzen an. Aber ich habe die Götzen gar nicht angebetet. Und ich habe extra mir vergewissert, sind sie nicht den Gottheiten geweiht? Und du siehst, wie wichtig es ist, dass wir Gott und die Götzen auseinander trennen. Die haben in unserem Leben nichts zu suchen. Und dann war sie mir klar, nur wegen diesen Götzen fängt mein Sohn im Bett zu nässen, denn der musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer gehen. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, also die sind mir gar nicht wert, diese Götzen, die schmeiße ich raus. Und ich habe diese Götzen am nächsten Morgen gleich in die Müllabfuhr gegeben. Und was ist passiert? Von dem Tag, von der Stunde hat mein Junge aufgehört, Bett zu nässen. Verstehst? Und es ist so wichtig, dass wir nicht zulassen, dass Gott und irgendwelche Götzen in unserem Leben, in unserem Lebensbereich hineinkommen. Wir können nur Gott dienen oder den Götzen. Und deshalb, es gibt nur Götzendiener, auch wenn du sagst, nein, das macht mir nichts aus. Ich habe einen anderen Fall gehabt noch hier in Berlin. Da gibt es so viele Israel-Fans und Fanatiker, Israel-Fanatiker. Und ich besuche diesen Mann und der Mann erzählt mir, wie schwer krank der ist. Und der hat auch Darmprobleme gehabt, auch Hämorrhoiden gehabt und nicht heilbar. Nur als Beispiel, mit Beulen geschlagen und in die ganze Wohnung mit Davidsterne umzingelt. Verstehst du, überall an der Tür ein Davidstern, sogar auf der Toilettentür war ein Davidstern. Überall war ein Davidstern. Ich habe gesagt, horch mal Bruder, das ist ein Hexagramm. Das hat nichts mit David zu tun. Und das ist nur eine Erfindung von Zionisten und von Okkultisten. Schaff diese Davidsterne aus der Wohnung und dann wirst du geheilt. Nein, das ist Israel, Volk Gottes. Und so Fanatismus. Und er ist an diesen Sachen auch gestorben. Weißt du, so viele Leute beten Dinge an, die gar nichts in unserem Leben zu suchen haben. So ein Hexagramm oder ein, was weiß ich, was so alles gibt. Genauso wie du kannst ein Hakenkreuz anbeten, du kriegst auch diesen Nazi-Geist. Wir sollen frei werden von allen möglichen Geistern, wir sind zur Freiheit berufen. Und vor dem lebendigen Gott kann kein anderer Gott bestehen. Gott sagt sogar im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat und du sollst keine anderen Götter haben. Götzendiener. Ich werde ein paar Sachen sagen, ein paar heilige Kühe schlachten heute, das wird vielleicht dir nicht gefallen, aber es ist so wichtig. So viele Leute lesen Horoskope, die ganzen Tierkreiszeichen. Das ist, hat nichts mit Astronomie zu tun oder Astrologie zu tun. Es ist Okkultismus. Früher die Leute, die haben nach den Sternen geguckt, wann ist Saat und Ernte, wann ist, wie sind die Jahreszeiten und so weiter. Oder die Seeleute haben sich orientiert nach der Himmelsrichtung. Aber was die Astronomen heute, diese ganzen Astrologen sagen, die ganzen Wahrsager, die versuchen so ja ins Blaue zu reden und irgendwas wird schon stimmen. Und der Glaube ist es, was es macht. Der Glaube ist es, was es macht. Und deshalb, ich möchte dich befreien von diesem ganzen Aberglauben, was in unserem Lande ist. Wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft, von links oder von rechts nach links und so weiter, dann wird Unglück kommen. Oder manche Leute haben Hufeisen als Glücksbringer. Oder viele Leute tragen Amulette, welcher Art auch immer. Das soll mir Heil bringen, soll mir Glück bringen, soll dies und jenes bringen. Das ist alles Okkultismus, Leute. Wir können nicht den Heiligen Geist im Herzen haben und dem Teufel nach außen hin dienen. Das wird auch das Thema sein heute. So, Amulette, die können unser Schicksal nicht bestimmen. Horoskope können unser Schicksal nicht bestimmen. Und die Sterne haben keinen Einfluss auf unser Leben. Das ist nur Aberglaube. Das ist nur Aberglaube. Auch die ganzen Masken, was die Leute heute haben, ist nichts anderes. Ja, die Masken vor Corona, das wird mich schützen. Guck mal, in den ganzen Gegenden, wo Fasching ist, wo die Leute dann Masken tragen, die wollen Dämonen vertreiben mit ihren Masken. Verstehst du? Das ist nichts anderes als auch Aberglaube. Dämonen vertreiben und die Maske vertreibt keinen einzigen Teufel, keinen einzigen Virus. Die Viren haben keinen Respekt vor Masken, egal welche Art du hast. Jetzt empfehlen die Ärzte sogar eine doppelte Maske zu tragen, weil die eine nicht mehr reicht. Wo Gott das Haus nicht baut und nicht bewacht, da wacht der Wächter umsonst. Da kannst du noch so viel Schutz nehmen, wie du willst. Selbst wenn du zwei Masken übereinander ziehst, ja, und noch ein Schutzschild noch vor dir tragst, das wird dir nicht kein Glück bringen und keine Gesundheit bringen, dann wirst du erst recht krank. Denn der Glaube ist es, was einen gesund macht oder krank macht. Der Glaube. So ein Placebo-Effekt. Und damit bevormundet der Teufel uns die Menschen, ja, das ist Magie, kreative Zauberei. Und wir sollen frei werden von jedem Zauber, von jedem Okkultismus, Spiritismus und jeder Abform von Aberglauben. Und darin war der nationale Gott der Philister, ein Fischgott und Wassergott. Ja, es ist gar nicht so richtig zu definieren, wie man diesen Gott so richtig einstuft. Bei den Israeliten war dann später dieser Gott Dagon, Bel, dieser Bel, wir haben ja immer wieder in der Geschichte, wo dann ist Gott Gott, dann soll Gott der Herr sein beim Elia, oder wenn Gott nicht der richtige Gott ist, dann soll Baal Gott sein. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre und der lebendige Gott. Also wir können herausfinden, ist der lebendige Gott, der wahrhaftige Gott, der mir wirklich antwortet, wenn ich in Not bin, wenn ich bete, wenn ich ihn anrufe. Dagon war der Philistergott hier, und eigentlich heißt es Dagon auch Kornhaus, also wahrscheinlich auch so Fruchtbarkeitsgott, dass er das war. Er war für das Getreide zuständig, für die Landwirtschaft, also ein Götze des Wohlstandes. Und da sind wir schon beim Thema, der Wohlstand kann ein Götze werden. Mein Auto, mein Haus, mein Mann, meine Frau, meine Kinder. Ja, das alles, kann alles Götze sein. Und dieser Götze fiel vor der Bundeslade in Israel in Stücke. Und Gott straft, Gott züchtigt uns. Weißt du, wir wundern uns, warum sind meine Kinder so böse? Warum habe ich so viele Spannungen mit meinem Partner? Und so weiter, weil wir vielleicht sie vergöttert haben. Verstehst du, der Hansi und was weiß ich, wie wir sie alle so genannt haben, ist es alles lieb und nett. Ich werde morgen darüber sprechen, Tote muss man nicht beweinen. Weißt du, man vergöttert die Toten, dass man immer am Todestag eine Kerze anzündet, obwohl schon Jahrzehnte vorbei ist. Gott, der Gott Dagon war im alten Orient weithin bekannt und regierte eine lange Zeit, Es war der Gott der Philister, der Phönizier. Und zu seinem Fest, zu seinen Ehren, wollten die Philister was Großes, was Besonderes tun. Sie wollten den Simson damals, den haben sie geblendet, der soll jetzt vorführen, den Starken haben wir überwunden. Unser Gott ist der wahre Gott. Und was passiert? Dann geht Simson rein und sagt, Gott, recht du dich an meine Augen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht beweisen, dass du der richtige Gott bist. Aber mach du was. Mach du was. Richter Kapitel 16, Vers 23 und folgende Verse. Kannst du es nachlesen? So, hier haben wir wieder, die haben sich so gefreut, die Bundeslade. Jetzt haben wir den Israeliten ihren Herrgott geklaut. Verstehst du? Und so viele Leute jammern und klagen. Ich habe von einer alten Frau mal gehört, die war auf der Flucht, also die kam aus der Flucht, war aus Schlesien und sie hat in ihrer Tasche ein Kruzifix gehabt, also mit Jesus, mit dem Korpus, ein Kreuz mit dem Korpus, und plötzlich schreit sie auf dem Bahnhof und sagt, mir haben sie meinen Herrgott geklaut, meinen Herrgott haben sie geklaut. Das sind arme Menschen, die nicht mehr haben als nur ein Kreuz und ein Korpus, mit Jesus-Korpus und so weiter, die haben meinen Herrgott geklaut. Meinen Herrgott kann niemand klauen, der ist im Herzen. Christus im Herzen, Halleluja, preis dem Herrn. Und ich brauche keinen anderen Schutzpatron. Aber hier, bei den Israeliten, als sie die Bundeslade geklaut wurde, da hieß es Ikabod, Ikabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist vorbei. Die Herrlichkeit des Herrn haben sie uns geklaut. Wie sieht es in unserem Leben aus? Ja, wie sieht es in unserem Leben aus? Hast du auch so ein Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin? Du gehst in die Kirche, du gehst in die Gemeinde, du betest, du singst, du machst alles Mögliche, alles Religiöse, aber das Feuer Gottes fehlt. Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Ein paar Gedanken. Ja, die Lade war weg und die Lade hat für sich selbst geredet. Lass doch einen Löwen aus dem Zoo hier bei uns raus. Der Löwe will sich selbst verteidigen. Du musst den Löwen nicht verteidigen. Und genauso auch mit dem Herrgott. Du musst Gott nicht verteidigen. Gott ist stark genug. Gott ist groß genug. Er verteidigt sich selbst. Lass ihn nur laufen. Gib Gott Freiheit. Und mach kein Theater. Vor Gott konnte der Schutzpatron der Phönizier oder Philipp, diese Philister nicht bestehen. Und dieser Dagon war ein Schutzpatron des Königs damals. Der König hat sich gewundert. Jetzt ist mein Gott ist zerstört, mein Gott liegt am Boden. Und sie hofften, dass sie durch die Bundeslade einen Segen bekommen, aber das war ein Fluch. Wenn der lebendige Gott in den Götzentempel reinkommt, da gibt es für den Götzentempel Fluch, da liegt er ständig permanent auf der Nase. Die Gegenwart Gottes ist so stark, dass Dämonen nicht aushalten. Und Geschwister, wir müssen keine Angst haben. Ich möchte dir jede Angst nehmen vom Voodoo-Zauber, von allem möglichen Zauber. Denn heutzutage ist Voodoo-Zauber weit verbreitet. Du kannst im Kaufhof da paar so Puppe kaufen, wo du dann die Nadeln stechen kannst, wo man dich verfluchen kann und was weiß ich. Und dein Bild dann immer wieder so, dass du Herzschmerzen kriegst. Aber ich sag dir eines, wenn du an Jesus glaubst, du bist stärker als jeder Voodoo-Zauber. Zu mir in Heilbronn kam eine Frau aus Bietigheim und sie war verzweifelt. Dann fragt sie, Herr Matthäus, können Sie mich befreien? Aber ich sage, von was? Vom Voodoo-Zauberer. Ein Voodoo-Zauberer, der größte Voodoo-Zauberer, der auch im Fernsehen immer wieder mal auftritt, hier in Deutschland. Und hat diese Frau verzaubert und die Frau abhängig gemacht von sich selber. Die musste immer wieder kommen, damit sie so am Leben gehalten wird. Und die wollte unbedingt frei werden durchs Gebet und so weiter. Und ich habe sie in Jesu Namen freigemacht, freigesetzt. Sei frei im Namen Jesu. Und das Blut Jesu bedeckt dich. Das Blut Jesu ist dein Schutz und so weiter. Und hat sie befreit. Sie ist nach Hause gefahren, ganz glücklich. Nachts um 3 Uhr ruft mich dieser Voodoo-Zauberer aus Murhat, dort hat er gewohnt. Sind Sie der Herr Matthäus? Habe ich gesagt, ja, um was geht's denn? Ich bin der Zauberer so und so, benenne seinen Namen und sage, ich verfluche Sie. Habe gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen, gute Nacht. Und habe mich ins Bett gelegt. Am nächsten Tag macht er wieder das Gleiche, weil es mich nachts gestört. Und das will der Teufel will dich permanent stören. Und wieder ruft er wieder an. Und gleich, als ich seinen Namen gehört habe, gleich aufgelegt. Und seitdem habe ich meine Ruhe und die Frau ist frei, bis heute. Preis dem Herrn. Ich habe immer wieder noch Kontakt mit ihr und mit ihr Bruder ist bei mir auf meiner Facebook-Seite. So, Macht liegt in Jesu Händen. Und wenn Jesus jemanden frei macht, der ist recht frei, auch vom Voodoo-Zauber. Und der ist ohnmächtig und der konnte Hokuspokus machen, der konnte alles machen. Der hat keine Macht mehr über diese Frau gehabt, weil Jesus der Herr in ihrem Leben war. Und wenn Jesus in deinem Leben Herr ist, wenn du ihm dein Leben übergeben hast, haben diese Mächte kein Anrecht mehr an deinem Leben. Da musst du keine Angst haben. Der Würgeengel muss vorbeigehen, wenn er das Blut Jesu Christi über dein Leben sieht. Nur dem war die Bundeslade, von der erhoffen sich die Philister etwas Großes, Gewaltiges, aber das ist Schmach und Schande geworden. Der Herr Jesus lässt sich nicht missbrauchen und unser Gott lässt sich auch nicht missbrauchen, auch nicht im Götzentempel, auch wenn die Israeliten Dummheiten gemacht haben, auch wenn der König Saul ungehorsam war und dergleichen. Da sind so viele Sachen passiert, warum die Bundeslade geklaut wurde. Der Priester Eli war blind, geistlich blind, hat nichts gemerkt, was seine Buben treiben, dass sie fremdes Feuer bringen und fremdes Feuer Gott opfern. Ja, der hat es nicht gemerkt und so weiter. Aber Gott ist trotzdem noch Gott, auch wenn Fehler passieren, sei von Seiten der Christen, der Gläubigen, der Israeliten. Und Gott bestraft solche, die meinen, sie könnten Gottes Segen noch gebrauchen, so wie diese Philister. Da liegt der Gott. Verstehst du? Das ist ein Fluch für sie. Dann haben sie Hämorrhoiden. Überleg einmal, die haben Beulen. Für mich ist diese Geschichte sehr lustig. Sehr lustig. Ja, sie denken mit List und so weiter, die könnten die Herrlichkeit Gottes an sich reißen. Alle fremden Götter unterliegen der Majestät Gottes und müssen sich ihm unterwerfen. Jedes Knie muss sie beugen und jede Zunge muss bekennen, er ist der Herr. Pass auf, was da noch kommt. Überall, wo die Bundeslade hinkam, strafte Gott die Menschen damals. Die haben die Lade versucht, weiterzugeben. Und gab es Schrecken, gab es Beulen, gab es Geschwüre, gab es Krankheitssymptome, gab es Beschwerden, gab es Entsetzen. Ja, sogar Leute starben. Lies mal 1. Samuel 5, was da alles passierte. Nur wo das Leben und die Dinge nach dem Willen Gottes geordnet werden, da verwandelt sich der Fluch in Segen. Nur dort. Und dann haben sie im Vers 11 bis 12, da heißt es, sende die Lade des Gottes Israel zurück an ihrem Ort, da wo er hingehört. Und du weißt, wie schwierig das war, die Bundeslade zurückzuholen, die Geschichte von David, wie er das geholt. Und dann bleibt bei dieser Bundeslade auf der Tenne von Obed-Edom. Das war ein Edomiter und er wurde reich gesegnet, sodass der David ja neidisch wurde später. Und er sagte, ich will die Lade nach Jerusalem bringen. Der wurde überaus reich gesegnet, dieser Edomiter, dieser auch ein Nicht. Gläubige, aber der hat dem Herrn seine Tenne, seine Scheune zur Verfügung gestellt, dass die Bundeslade dorthin kommt. Und mit der Bundeslade ist auch hochinteressant, da ist doch einer, dieser Uriah hieß er, der wollte, ja, die haben die Lade transportiert nach Hause, also nach Israel, und die wollten die Lade stützen. Und die kippte, und er packte die Lade an, und er war unwürdig, und er starb. Wisst ihr, Gott braucht keine Nachhilfe. Auch wenn er umkippt, wenn die Ochsen da durchgehen und die Ochsen damals durchgegangen sind. Gott braucht keine Hilfe. So viele Menschen sind abergläubisch und so viele Menschen tragen Amuletten, Maskottchen, Fertige oder was auch immer sein mag, Talismane. Und die denken, ich muss Gott nachhelfen. Du brauchst keine Steine, keine Öle, keine Salben, welche Art auch immer. Oder was weiß ich, keine Edelsteine und nichts, um gesund zu werden. Du musst nur auf den Herrn schauen. Alles andere ist nur Götzendienst. Es gibt keine Götter, es gibt nur Götzendiener, die also diese Götzen verehren. Und du wunderst dich, wenn viele Menschen krank sind, wenn Menschen Geschwüre bekommen, dahin siechen, sie sind Götzendiener. Geh mal auf den Grund, frag, was die machen. So wie bei mir war es gar nicht, sogar als Pastor, als Prediger, da gibt mir jemand solche Figuren. Weißt du, der Teufel versucht sich einzuschleusen, ganz raffiniert so über die Hintertür kommt, das ist Geschenk, das ist nicht den Göttern geweiht. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt und die wollte unbedingt den Heiligen Geist haben. Was hat die arme Irmgard gebetet und Gott gesucht? Lieber Gott, schenk mir den Heiligen Geist. Die kriegt nicht den Heiligen Geist. Die war mit mir auf einer Missionsreise mit. Die sollte da helfen. Sie hat schön gesungen. Und da machen wir als Mitarbeiter eine Andacht und dann lese ich beim Spörschens Kleinode, das ist so ein Andachtsbuch. Da schreibt der Spörschen, löse die an goldenen Kettlein gebunden sind. Habt ihr Schwester? Du suchst den Heiligen Geist. Vielleicht bist du an eine goldene Kette gebunden. Und sagte, ja, ich habe so Halskette, sogar mit einem Kreuz. Und habe ich gesagt, wo hast du es her? Ja, das hat mir meine Schwester aus Spanien mitgebracht. Und sie hat sogar den Priester, katholischen Priester, weihen lassen, dieses Kettlein. Und er hat gesagt, liebe Schwester,
Kannst du mir die Kettlein hergeben? Und weißt du, was da passiert ist? Sie konnte die Kette nicht mal aufkriegen. Dann hat sie aufgerissen, die Kette aufgegeben. Und nachmittags hat sie den Heiligen Geist empfangen. So, es gibt so viele Menschen, die sogar an goldene Kettlein gebunden sind. Auch wenn sie geweiht sind, vom Priester sogar irgendwo. Weißt du, weißt gar nicht, was da los ist, was wer dahinter steckt. Gott hat uns zur Freiheit berufen und wir sollen frei sein von nichts und gar nichts. Es sei denn, ich kaufe selber, ich schaffe mir das selbst alles an und ich weiß, von was das kommt. Aber es gibt so viele Menschen, die da gebunden sind, auch geistlich. Die haben keinen Durchblick, das geht mit ihrem Leben nicht vorwärts, sind ständig krank, die haben nur Pech und Pannen in ihrem Leben. Und es gibt keine Heilung, sogar die Medikamente schlagen nicht an. Also ich habe eine Faustregel immer, wenn der Arzt nicht helfen kann, die Medikamente nicht helfen kann, das Gebet nicht helfen kann, dann ist eine okkulte Verbannung da oder eine okkulte Sache, da muss man tiefer auf den Grund gehen. Irgendwo liegt die Ursache. Also wenn der Arzt nicht hilft, Medikamente nicht helfen, Gebet nicht hilft, gesunde Ernährung nicht hilft, da liegt die Sache irgendwo anders. Da muss man auf den Grund gehen. So, beim Aberglauben macht Gott nicht mit. Im Gegenteil, da schlägt Gott noch zu und es wird noch schlimmer. Je mehr du anfängst, dagegen anzugehen, desto schlimmer wird es. Gott gibt seine Ehre niemand anderem. Er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also Gott, das sehr eifersüchtige Leben, ein verzehrendes Feuer sogar noch. Der Besitzer von Amuletten, Talisman und was weiß ich, dem ganzen Hokuspokus von diesen Dingen, die versprechen sich Schutz, die Leute da, und der Segen, aber es kommt genau das Gegenteil, ist genau das Gegenteil der Fall. Glücksbringer und Talismane, Masken, Schnitzereien, welcher Art auch immer, die können den lebendigen Gott nicht ersetzen. Nicht ersetzen. Schau genau, was da passiert ist. Die Israeliten dachten, die Bundeslade wird uns Sieg geben, wenn wir die mitnehmen, sogar den Herrgott mitnehmen aufs Schlachtfeld. Und das hat ihnen Fluch gebracht. Da ist der Priester Eli gestorben. Durch ihr eigenmächtiges Handeln im Kampf gegen die Philister verlieren die Israeliten die Bundeslade, verlieren die Gegenwart Gottes. Eigenmächtiges Kämpfen. Gott geht nicht mit, wenn wir denken, jetzt nehme ich Gott mit. Unter diesem Zeichen siegen wir und dann nehmen wir das Kreuz und dann rennen wir vorwärts. Vergiss das. Das ist alles nur Aberglaube. Auch frommer Aberglaube. Es gibt weiße Magie und es gibt schwarze Magie. Weiße Magie ist, wenn man auf die Bibel schwört, wenn man die Bibel zitiert oder die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist und so weiter. Das ist weiße Magie. Positives Denken ist zum großen Teil auch weiße Magie, wenn es ohne Gott geschieht. Positives Denken ist grundsätzlich biblisch und im Evangelium drin verwurzelt, aber wenn es ohne Jesus geschieht, ohne den Heiligen Geist geschieht, wenn es kein Rema ist, keine Inspiration Gottes ist, ist es weiße Magie. Wir sind alles Zauberer, diese Leute, die dann so hantieren und arbeiten. So wie die Israeliten damals, wir nehmen die Bibel mit, wir nehmen den Segen der Kirche mit, Gott mit uns, so haben sie auf dem Gürtel früher getragen. Gott mit uns, so haben die Franzosen auch gehabt. Aber mit wem war jetzt der liebe Gott? War er mit den Franzosen oder war er mit den Deutschen? In aller Liebe. So, eigenmächtiges Handeln, da macht Gott nicht mit. Gott geht nicht mit aufs Feld. Er wollte im Heiligtum bleiben, zu Hause, im Heiligtum. Er wollte nicht aus dem Tempel raus, oder damals gab es noch keinen Tempel, die Stiftshütte. Die Israeliten nahmen Gott nicht ernst. Und Geschwister, das ist das große Problem. Alle Dagons werden sich vor dem Herrn beugen müssen. Und sie werden alle kapitulieren, zu Schanden werden. Und sie versuchten, den Herrgott für ihre Zwecke einzuspannen, zu instrumentalisieren. Also einsetzen, Gott wird für uns streiten. Der Herr ist mit uns, der Herr ist mit uns. Und der Herr war nicht mit ihnen. Das war nur ein frommer Spruch, nur ein frommer Wunsch. Gott lässt sich nicht einfach benutzen. In dieser Gefahr sind viele Christen bis heute geblieben. Viele behandeln Gott wie einen Automaten, wie einen Kellner im Restaurant. Die bestellen das und der Kellner erfüllt ihre Bedürfnisse und so weiter und dann geht er wieder. Da kriegt er ein bisschen Trinkgeld, so Opferchen oder Zehnten, was auch immer. Und dann soll Gott zufrieden sein. Der Kellner ist nicht ein Teil der Runde, der Familie, wo er mit am Tisch sitzt und es genießt. Der Kellner geht wieder, wenn er seine Arbeit getan hat. Gott will kein Kellner sein, kein Automat sein, der seinen Job einfach erledigt und dann uns einen angenehmen, schönen Abend beschert. Das ist nicht Gott. Wenn wir Gott so behandeln, dann versuchen wir ihn zu benutzen, zu gebrauchen. Auch wenn wir fromm sind. Ja, viele Leute werden fromm, wenn sie in Not sind, dann schnell beten. Aber das nützt nichts, schnell beten. Du musst konstant, kontinuierlich, permanent ein Gebetsleben führen. Und Elia sagt, vor dem Gott, vor dem ich stehe, dem ich diene, und ich sage, morgen wird es nicht regnen, die nächsten 3 Jahre wird es nicht regnen. Verstehst du? Vor dem Gott, vor dem ich stehe, vor dem ich diene. Wir müssen etwas Konstantes haben. Gott ist keine Eintagsfliege, wo wir schnell nach Gott schnappen. Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wenn er keinen stabilen, kontinuierlichen Glauben hat, dann wird es nicht funktionieren. Gott möchte das Hauptteil unseres Lebens sein. Er möchte alles bestimmen. Er möchte der Herr unseres Lebens sein. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen. Er ist der Herr. Halleluja. Preis dem Herrn. Vergessen wir nicht, die Welt dreht sich nicht um uns, sondern die Welt dreht sich um die Sonne, dem Schöpfer des Universums. Um den dreht sich alles. Und unsere Gedanken, unser ganzes Leben, alles was wir sind, soll sich um ihn drehen. Mein erster Gedanke, mein letzter Gedanke, alles Herr bist du. Stern, auf den ich schaue. Stab, an dem ich gehe. Was weiß ich, alles Herr bist du. Und diese Wahrheit mussten die Philister hier ganz neu erleben und erfahren. Und auch die Israeliten mussten ja erkennen, der Sieg, nicht wir haben gesiegt, sondern der Herr hat gesiegt. Unser Gott ist ein Waschlappen, unser Gott taugt nichts, dem wir vertraut haben. Und sie, ja, sie erbeuten die Bundeslade, das war ein Zeichen ihrer Überlegenheit zuerst. Sie dachten, jetzt haben wir den Gott, den richtigen Gott auf unserer Seite. Und doch, was ist passiert? Und als die Leute von Aschdod, so lese ich hier weiter, 1. Samuel 5, als die Leute von Aschdod am Morgen aufstanden und sich früh aufmachten zum Haus Dagons und so weiter, dann sahen sie, wie er auf seinem Angesicht liegt, auf der Erde vor der Lade Gottes. Und sie nahmen Dagon und schafften wieder an seinen Ort. Aber als sie am anderen Morgen wieder nach dem Dagon schauten, war er wieder da. Und sein Haupt und seine Hände waren abgeschlagen und auf der Schwelle sogar sein Rumpf lag nur noch da. Also so zu verschandelt, so zu Grunde gerichtet, so war dieser Götze Dagon, weil vor Gott kann Fleisch nicht bestehen. Da lag nur der Korpus oder der Rumpf von diesem Dagon. Gott macht hier unmissverständlich klar und deutlich, es gibt nur einen Gott. Und ja, wir müssen nur ihn verehren und sonst niemand anders. Ist hart. Weißt du, für die meisten Leute ist es so hart. Ja, ich möchte noch den verehren und jenen verehren und auf den noch hochgucken und den noch anbeten. Der Teufel wollte sogar, Jesus hat verlangt, bet mich an. Das ist, was der Teufel will. Der Teufel will nur Anbetung, will nur einen zum Götzendienst verführen. Bet mich an. Egal, ob es ein Tier ist oder ein Gegenstand ist, spielt keine Rolle. Der wahre Gott duldet keine Konkurrenz. Und diese Geschichte ist ein warnendes Beispiel für uns. Gott will nicht für diesen und jenen Zweck missbraucht werden oder benutzt werden. Gott ist Gott. Er will auch nicht einer von vielen sein. Weißt du, die Inder haben über 3000 Gottheiten. Über 3000. Die haben für alles einen Gott. Also wenn du die Inder anguckst. Aber Gott will nicht einer von vielen sein. Der Dagon fällt zu Boden. 1. Samuel Kapitel 5, Vers 1. Und da passierte nichts. Die Philister beugten sich und stellten wieder auf und so weiter und haben sie wieder den Kopf drauf gesetzt. Aber du kannst deinen Gott nicht gebrauchen. Weißt du, dann kriegen sie Beulen. Dann wird Gott auf dem Körper, das schlägt, Götzendienst schlägt immer auf dem Körper. Ob jetzt der Davidstern ist oder der Hammer und Sichel ist oder das Hakenkreuz ist, das schlägt alles auf den Körper, auf den Geist. Oder das Dreieck, das Zeichen der Freimaurer. Die 5 Philisterfürsten fragten, was sollen wir tun? Und auf Geheiß haben sie nach Gad gebracht, aber dort lastete die Hand Gottes schwer auf die Einwohner zu Gad. Auch sie wurden mit Beulen geschlagen. Du siehst, du kannst auch weiterreichen. Auch die anderen noch, werden noch hineingezogen. Die Unschuldigen werden mit hineingezogen. Und der Teufel versucht, Unschuldige mit hineinzuziehen in diesen ganzen Fluch und den ganzen Unsegen. Und es steigert sich mehr und mehr. Vom kleinsten bis zum größten waren alle betroffen, heißt es. Alle miteinander, da leidet die ganze Familie. Und wir sehen das, wenn ich so genau beobachte in der Seele, sogar früher im Befreiungsdienst, habe ich gesehen, wenn die Menschen nicht richtig mit Gott stehen, da werden sie heimgesucht bis ins dritte und vierte Glied. Nicht, wenn sie was Dummes gemacht haben. Nein, Gott sucht diese Leute heim und er sagt speziell, wenn sie nicht den wahren Gott anbeten, ich will sie heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Die Lage Gottes kam dann nach Ekron, wieder eine andere Stadt. Auch da heißt es, auch da lastete die Hand Gottes sehr schwer auf die Leute. Da gab es sogar Tote. Gott griff ein und da starben die Leute. Also du kannst Gott nirgendwo anders unterbringen, als nur in seinem Tempel. Und euer Leib und unser Leib ist der Tempel des allmächtigen Gottes. Gott wohnt nicht in Kirchen, aus Stein gebastelt oder aus Holz gebastelt, was es auch sein mag. Gott wohnt in unseren Herzen. Er wohnt in Herzen von Fleisch und Blut. 1. Samuel Kapitel 6, Vers 19 lese ich weiter. Die Philister sandten dann die Lade mit zwei säugenden Kühen in die Levitenstadt Beth-Semes hier. Die dachten jetzt, die Leviten sollen das nehmen und die Kühe, und die dachten, die prächtigen Kühe oder säugenden Tiere, dass sie zu Hause nach, in Richtung, wo ihre Kälber sind, rennen. Aber die Kühe sind nicht dort gerannt, wo sie hin wollten. Die kamen wieder zurück. Verstehst du, zurück zu den Philister, die wollten nicht. Sogar die Natur macht nicht mit. Sogar die Natur, die Schöpfung macht nicht mit. Was selbstverständlich ist, dass die säugenden Rindviecher dort nach Hause rennen, da wo die herkommen, in der Levitenstadt. Aber nein, das war nicht der Fall. Dann dachten die Israeliten, jetzt kommt die Bundeslade zurück von wegen. Von wegen. Der Überschwang war viel zu früh und so viele Menschen freuen sich viel zu früh. Du solltest mit Gott mitgehen, mit Gott Schritt halten. Ist Gott mit uns, dann wohl uns. Ist Gott nicht mit uns, dann wehe uns. Und manche wollen verstehen, was die Philister hier alles durchgemacht haben. Die haben gedacht, denen geschieht's recht. Und Gott schlug hier in Ekron dann 70 Männer, die mit der Gnade spielten, verstehst du, die wollten die Lade irgendwie unterbringen, aber Gott strafte, 70 Männer starben. Das ist also eine Zahl, was Gott hier macht, was Gott durch geschehen lässt. Du kannst das nicht verhindern. 70 ist eine Zahl, wo göttliche Zahl, also zehnfach rächt sich das alles. Wenn Gott handelt, rächt sich immer alles zehnfach. Deshalb soll es Gott nicht beleidigen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Weder die Philister noch das fromme Volk darf mit Gott leichtsinnig umgehen. Gott ist kein Hampelmann, er ist ein verzehrendes Feuer. Das haben die Philister hier jetzt hautnah erlebt. Stell dir mal vor, was da alles los war. Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch sieht, was er erntet. Und aus der Überlieferung wissen wir, dass im 3. und 2. Jahrtausend vor Christus der Dagon zuständig war für den Wohlstand. Und Gott lässt sich auch durch unseren Wohlstand heutzutage nicht spotten. Uns geht so gut. Und jetzt haben wir Corona. Und jetzt wird alles zurückgeschraubt, Shutdown, Lockdown und wie diese Dinge alle heißen jetzt. Verstehst du, es geht immer alles runter. Ja, Kornhaus, dieser Dagon, Gott lässt nicht zu. Wir haben Wohlstand verehrt, wir haben nur noch für unseren Wohlstand, für Materialismus gelebt. Was haben wir jetzt langsam? Guck mal, es kommt schrittweise auf uns zu. Wir wissen noch gar nicht, was alles kommt. Es wird kein Weihnachten geben, es wird kein Silvester richtig geben, es wird auch kein Fasching mehr richtig geben. Gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Der 11.11. ist vorbei, da ist gar nichts passiert. Und erst im ersten Jahrtausend vor Christus wurde Dagon ein Gott der Phönizier, eine philistische Gottheit. Ja, bei den abgefallenen Juden ist es dann Baal und der Mächtige. Und sie haben geglaubt, Gott ist der Mächtige, dieser Götze Dagon ist der Mächtige. Der ganze Nahe Osten war verseucht in diesem Verbreitungsgebiet von dem Götzen Dagon. Und so viele Menschen leben auch hier im Westen nur noch für Wohlstand. Euro, Dollar. Verstehst du? Der Lebensstandard. Und wir haben das vergöttert. Fußball ist mein Leben. Arbeit ist mein Leben. Das haben alle früher die Leute gesagt noch. Das ist mein Leben und das ist mein Leben. Ist Gott dein Leben? Das ist diese große Frage. Dagon war die zentrale Gottheit der mittelorientalischen Gegend. Wohlstand ist bis heute ein Kult geblieben und wird verehrt, wenn ich das habe und jenes habe. Auch Leute, die dienen Gott nur, wenn sie sagen, wenn ich das habe und jenes habe. Wenn ich Geld habe, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich Partner habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich ein Auto habe, dann werde ich Gott dienen. Aber wir sollten lernen, Gott zu dienen auch ohne was. Gott will im Zelt wohnen, so wie bei den Israeliten im Zelt. Gott wollte nicht in einem Tempel wohnen. Gott wollte mal hier wohnen für eine Weile. Er war ein Camper. Der wollte mal dort wohnen für ein bisschen, verstehst du? Und diesem Volk, Wohlstand spielt immer noch eine große und wichtige Rolle in unserem Leben. Der Götze Dagon kann vor Gott nicht bestehen. Materialismus, Wohlstand. Schau die ganzen Wohlstandsevangelisten, wo sie alle gelandet sind. Die sitzen alle zu Hause und machen Internetarbeit nur, verstehst du, und nur noch zu Hause. Da schreibt doch ein Pastor aus Houston, Texas, mir schreibt inzwischen sind es wahrscheinlich schon 7 Monate, seit 7 Monaten habe ich keinen Gottesdienst gehabt. Hat aber eine große Gemeinde mit 12.000 Mitgliedern. Was nützt es? Was nützt es jetzt die große Kirche? Was nützt es die ganzen Sender, Fernsehsender, was die Leute da haben? Dieser Götze Dagon, dieser Wohlstandsgötze kapituliert. Alle Knie müssen sich beugen und bekennen, er ist Herr. Er ist Herr. Gott duldet keinen Götzen neben sich. Die ganzen Götzen liegen auf dem Boden, zerschmettert, zerschellt. Und der Götze Dagon fällt auf die Nase, auf sein Gesicht. Er wird gedemütigt, seine Identität wird zerstört. Und dann wird letztlich sogar noch die Hände und der Kopf abgehakt. Er wird zerbrochen, liegt auf der Schwelle. Hau ab, geh raus. Das ist ein Zeichen. Hau ab, verschwinde. Auf der Schwelle. Wer hat es hingetragen? Der Teufel? Oder der Engel Gottes? Oder wer hat hier gearbeitet? Weißt du, Gott arbeitet. Du musst Gott nicht nachhelfen. Gott kämpft für dich. Und ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Und der fällt immer wieder auf die Nase. Ist bestürzt, die Leute sind bestürzt, unter Schock. Was soll das werden? Unser Idol, unsere Galionsfigur, unsere Ikone, unser Vorbild. Fällt nieder von diesem armen Volk Israel, der Juden, da vor dieser Bundeslade. Ich sag dir eines, du musst die Götter, welche Form auch immer, dich vor diesem Götzen musst du dich nicht fürchten. Was? Auch heutzutage, die ganzen Götter, pass auf, die Medien, das Fernsehen, verstehst du, das sind Götzen von heute, das sind die Propheten von heute, die Medien und all das. Die Götzen sind machtlos, sie haben den Kopf verloren, die Hände verloren, sie haben die Orientierung verloren, verstehst du, sie liegen da. Aber du musst dich vor der ganzen Öffentlichkeit dich gar nicht fürchten, wenn du weißt, Gott ist bei mir, Gott ist in mir. Vor wem soll es mir grauen? Für die Philister war es klar, die Bundeslade darf nicht hier bleiben. Und weißt du, das ist der Kampf, warum wir so viel Kampf haben. Die Welt versteht, was die Christen nicht verstanden haben. Die Welt versteht, der Christ, der Gläubige, der Echte, der wahre Nachfolger Jesu Christus darf nicht bei uns bleiben. Entweder wir oder er. Einer muss gehen. Und deshalb, du musst nicht für dich streiten, der Herr streitet für dich. Und unser Gott versteht keinen Spaß. Vom Dagon sind Kopf und Hände abgebrochen, ein Beweis für seine Wertlosigkeit. Dieser Wettergott, hier im Pergamonmuseum, ganz groß steht dein Wettergott, dem sind die Augen ausgestochen und dem ist die Nase abgebrochen. Verstehst du warum? Weil die ganzen Wetterpropheten Mist erzählt haben. Guck mal, schon sogar unser Wetterpropheten im Fernsehen, wenn du den Wetterbericht hörst, die sagen so und so, aber morgen kommt ganz was anderes. Verstehst du? So sind die ganzen Propheten hier. Dagon hat Probleme. Da kamen Dürren, da kamen Klimakatastrophen und dieser Dagon versagt und die Götter dieser Welt versagen. Da können sie noch so viel machen gegen das Klima. Da können sie 10 Gretels oder Gretchen aufmarschieren lassen. Da wird nichts passieren, verstehst du? Da können die jungen Leute protestieren, so viel sie wollen. Die würden das Klima nicht verändern. Das Klima verändert sich von selbst. Und Gott sagt, ich bin immer Regiment. Ich bin der Herr. Ich habe alles unter Kontrolle. Wie dumm sind doch die armen Menschen, die sich da von ihren Göttern und Idolen sich was versprechen, die müssen Klima verändern. Vergiss es. Die können Elektroautos anschaffen und die können Diesel abschaffen. Was weiß ich, die können alles machen. Die werden das Klima nicht verändern. Gott macht das Klima. Die Sonne macht das Klima. Und die Sonne ist es. So, sie sollen ja an diese Götter gar nicht glauben, also sich an diesen Götzen nicht festhalten. Und ich denke auch jetzt, was ein großer Götze in unserer Zeit ist, das digitale Computer. Alles soll digital werden, digital werden, digital werden, digital werden. Die Schule, alles. Homeworking. Ja, sie verehren Roboter. Diese dreimal W, wenn du sie genau nimmst, diese ganzen Endungen, das ist 666. Da wartest du auf irgendeinen Propheten, einen Antichristen. Das kontrolliert alles. Ich habe hier ein paar Sachen versucht, aus dem Englischen habe ich übersetzt. Ich wollte nicht selber übersetzen, ich kann ja selbst übersetzen, auch wenn ich will. Aber ich habe einen Übersetzer genommen über Corona, was die Amerikaner schreiben, wollte ich übersetzen. Und dann steht unten bei mir, bei Google, steht also, das ist also nicht wahr und das stimmt nicht und so weiter. Und habe ich gedacht, das gibt's nicht. Steht es nur bei, wenn ich von Corona was übersetze, oder übersetze ich, wenn ich was anderes übersetze. Ich habe einen anderen Text genommen, einen Test gemacht, und bei den anderen Texten war es nicht. Aber du siehst, wenn es denen nicht passt, dann heißt es Falschmeldung, Fake News oder was auch immer ist. Da wird alles kontrolliert. Da wird alles regelrecht kontrolliert. Das sind die Götter von heute. Die haben alles unter Kontrolle. Und ich sage, diese Computer werden zusammenbrechen eines Tages. Gott möge uns Gnade schenken. Da muss nur ein Satellit da oben irgendwo mit einem Asteroiden zusammenstoßen und dann haben wir den Zirkus und den Salat hier. Oder die Sonnenstrahlen, dieses magnetische Feld, dass es zerstört wird irgendwie auf irgendeine Art und Weise und da fällt alles aus. Das ist schon passiert, schon ein paar Mal in der Geschichte. So, die Idole zerbrechen und der Mensch betet das an. Pass auf, diese ganzen Roboter im Pflegedienst, verstehst, wenn die dann im Pflegedienst kommen und eingesetzt werden, diese Roboter sind Götter von heute. Der Mensch vergöttert die Industrie, die Technik. Denk, was Tschernobyl war. Denk, was Fukushima war, in Japan unten, Fukushima, was da war, verstehst? Und jetzt haben wir, jetzt plötzlich wird alles abgeschafft. Atomenergie. Und wir denken auch wieder weg von der Atomenergie. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist die Geschichte. Diese falschen Götter. Und davon gibt es eine ganze Menge. Alle menschlichen Kulte, alle menschlichen Statuen, Bilder, Maskottchen, Idole und dergleichen, ob es Sportfiguren sind oder Filmstars sind, sie erweisen sich als nutzlos, bringen nichts. Was können sie jetzt machen? Die ganze Filmindustrie in Hollywood, verstehst? Die können nur noch per Video auftreten. Und die ganzen Engel und Menschen, Dämonen, sie werden alle ihre Knie vor Herrn Jesus beugen. In aller Liebe. Ich bin nicht schadenfroh. Aber es tut mir leid, wenn das alles mal passiert, dann nacheinander. Vor Jesus kann der Teufel nicht bestehen. Der kann sich vor Jesus nicht halten. Er ist mächtiger, er ist stärker. Der Tod konnte ihn nicht halten. Bis in dem Monat November ist es ein Totenmonat. Da haben wir Volkstrauertag, was weiß ich, Ewigkeitssonntag. Wir haben lauter Totensonntage. Der Tod konnte sich vor Jesus nicht halten. Warum? Weil Jesus das Opferlamm war. Er ist, der die Siegel öffnet. Er ist der Herr des Universums. Und er nahm alle Schuld der Menschheit auf sich. Halleluja. Und deshalb kann der Tod bei mir nichts ausrichten. Jesus ist unsere Bundeslade. Er ist, der hier das Gesetz erfüllte, die Gebote Gottes erfüllte. Und wo Jesus mit uns mitgeht und so weiter, da können sich die Götzen nicht halten. Egal von wem sie kommen. Dann haben wir Frieden mit Gott. Wir sind mit Gott versöhnt. Vor wem soll es mir grauen? Ist Gott mit uns? Wer und was kann uns was zufügen? Gott hat in Jesus alles abgestraft, womit wir sonst bestraft worden wären. Ist das nicht fantastisch? Herrlich. Alle Dagonen können mir nichts anhaben. Egal wie mächtig wir sind. So wird der blinde Simson, wo ist die Säule und wo ist die nächste Säule? Und dann sagt er, Amen, und zieht zusammen. Und es kracht. 3000 Leute. Schade. 3000, wir haben 3000 in der Bibel, nochmals irgendwo, bei Pfingsten, Petrus steht auf und predigt und 3000 wurden in den Himmel gebracht. Und hier 3000 Philister starben, weil er sich gerecht hat. Nur nebenbei. Philipper Kapitel 2, Vers 10. Auch der Zeitgeist, diese heutige Denkart und so weiter, diese Denkweise muss vor Jesus kapitulieren. Und da heißt es hier in Philipper 2, im Namen Jesu sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das schließt alle Knie. Gläubige und Ungläubige, Heilige und Sünder, Gerechte und Ungerechte, Christen und Atheisten, die Christlichen und die Entchristlichen, alle Knie müssen sich vor Jesus beugen, Halleluja. Die Geistlichen und die Ungeistlichen, die Getauften und die Ungetauften, die Juden und die Moslems, die Buddhisten, die Hindus, alle Menschen. Stell dir mal vor, wir haben jetzt 7,8 Milliarden Menschen. Und wie viele haben in den letzten 10.000 Jahren gelebt? Wenn die alle zusammen auferstehen, zusammen sind, was für eine Menge, was für eine Masse, was für ein Feld wird es sein, wo sie alle ihre Knie vor dem einen einzigen Sohn Gottes, vor Jesus Christus beugen. Und dann heißt es bei den Juden, und sie werden sehen, wen sie gestochen haben, seine Wundenmale und seine durchbohrte Seite, er wird sein Hemd aufmachen und er sagt, schaut, in dem habt ihr gestorben, aber ich habe euch allen vergeben. Halleluja. Ich trage euch nichts nach. Die ganzen Gutmenschen und die ganzen Edlen und auch die ganzen Schlechtmenschen, die werden ihre Knie beugen müssen, in aller Liebe. Versteh mal, was ich hier sagen will. Jedes Knie muss sich beugen. Jedes Göttlein und Götzelein muss seine Knie beugen. Man kann Gott nicht ehren, wenn man Jesus verleugnet. Deshalb, alle werden seinen Namen bekennen. Jesus, 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 Jesus. Verstehst du? Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Halleluja. Und wenn jemand seine Knie beugt, freiwillig oder unfreiwillig, viele haben sich auch bekehrt zu Christus. Heutzutage, wenn ich so an manche Bekehrung denke, manche haben sich nicht freiwillig bekehrt. Die haben sich bekehrt, weil sie Angst gehabt haben. Sie haben bekehrt, weil sie krank waren, weil alles zusammengebrochen ist. Verstehst du, sie haben auch zwangsweise sich bekehrt. Aber sie haben sich bekehrt hier freiwillig. Aber dort werden sie unfreiwillig sie beugen müssen und sagen, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Ist jemand in Christus, bei dem ist nichts mehr Verdammliches, Lob und Dank? Denk drüber nach. Bei dem hat der Teufel keine Angriffsfläche mehr, keinen Zugang mehr, kein Einfallstor mehr, kein Angriffspunkt. Wenn du in Jesus bist, dann bist du wirklich stark. Ich denke nur an Daniel. Wir haben vor kurzem diese Geschichte betrachtet. Seine Verkläger, die konnte man Daniel nichts finden. Er war recht und er war okay, alles. Er war sogar der Oberste, der Sterndeuter, der Astrologen und der Wahrsager. Er war der Oberste, stell dir mal vor, der Größte von den Wahrsagern, der Chef, der Boss von denen. Und die konnten nichts an ihm finden, außer seinem Gottesdienst. Jeden Tag macht er dreimal am Tag sein Fenster auf und betet zu Gott. Und die haben ihn verklagt. Unser Leben, ja, muss auch so sein, dass sie nichts Negatives an uns finden, außer dass wir Gott dienen. Und wenn wir Gott dienen, wir werden immer Recht bekommen. Halleluja. Konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich bewahren? Und dann sagte er, ewig lebe der König, ich lebe immer noch. Die Löwen haben es mich nicht gefressen. Wichtig ist, unser Leben darf dem, was wir sagen, nicht widersprechen. Und es bleibt, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diesen Glauben müssen wir festhalten. Für mich gibt es nichts anderes als Jesus und Jesus und nochmals Jesus. Und der Erste, den ich, wenn ich im Himmel rüberkomme, über die Schwelle des Todes gehe, möchte ich Jesus sehen. Und ich weiß, ich werde kein Fremdling dort sein, weil ich Jesus schon kenne, ihm begegnet bin. Jesus wird am Ende der bösen Macht und so weiter, Gewalt, mit seiner Gegengewalt entgegentreten und sie besiegen, auch den Götzen Dag. Und so wie hier die Israeliten es erlebten, am Ende der Zeit werden alle, die sich vor Jesus bücken und Jesus anerkennen, jeder wird sagen, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Aber warum willst du so lange warten, bis du in der Ewigkeit bist? Fang es jetzt an, heute ist der Tag des Heils. Fang da, wo du stehst, Gott zu ehren, 2. Mose 20, Vers 3, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, dich nicht, du warst nicht in Ägypten, Du warst nicht im Frondienst wie die Israeliten, aber ich hatte aus der Welt herausgeholt, aus der Knechtschaft geführt, und du sollst keine weiteren Götter haben, keine anderen Götter haben. Aber was haben die armen Israeliten gemacht? Als der Moses nicht vom Berg runterkam, haben sie gleich das goldene Kalb gegossen. Kennst du ja diese Geschichte? Und dann tanzen sie rum. Und bis heute tanzen sie um das goldene Kalb. Schau doch Frankfurt, wenn DAX angekündigt wird und die Leute über DAX und Aktien sprechen, da ist dieses Denkmal da, das irgendwo in Frankfurt steht, diese Kälber, diese Ochsen, da werden Ochsen verehrt, verstehst du? Bis heute verehrt man das goldene Kalb, den Mammon. Und aber Gott sagt, ihr könnt nie beides, Gott und Mammon, dienen. Eins wird nicht funktionieren. Nur das eine. Du sollst niemand haben außer ihn. Du brauchst kein Bild über Gott oder für Gott. Wie sieht Gott aus? Gott braucht kein Bild. Er ist der daseinende Gott, der in deiner Situation das ist, was du gerade brauchst. Der daseinende Gott. Und da heißt es weiter, du sollst dich auch nicht vor ihnen verneigen oder ihnen dienen. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe sehr viel Seelsorge oft zu tun, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, in Griechenland, Ägypten oder Orient, wenn sie dort waren, da stehen sie vor diesen Statuen, diesen Götzenbildern oder hier im Pergamonmuseum, wenn sie dort hingehen und diese ganzen Dinge angaffen. Die beten, die gucken das an, diese ganzen Statuen, was die Götter waren, und die kommen belastet zurück. Viele Leute, die fahren von Griechenland, was weiß ich hier, mit dem Auto zurück und kriegen sie im Auto Knatsch, wenn sie im Stau stehen, mit Streit, und da gehen die Ehen oft auseinander nach einem schönen Urlaub, weil die Dämonen, die suchen immer nur ein Einfallstor. Ja, das sind gewaltig, was die für Bauten gebaut haben. Wie groß waren die Götter? Du kannst nicht zwei Dinge anbeten, entweder Gott oder den Teufel. Und hier der Herr sagt, ich bin dein Gott, ein eifersüchtiger, ein leidenschaftlicher Gott. Und später hat das Volk hier ermahnt und gesagt, du musst die Altäre abreißen und zerstören, die heiligen Säulen, diese ganzen Obelisken zerschlagen und die der ganzen Holzbilder und so weiter, die ganzen heiligen Pfosten abschneiden, und du darfst sie nicht als einen Gott anbeten, denn ich, der Herr, bin eifersüchtig. Aber was haben unsere Völker gemacht? Dann holen sie einen Obelisk, hier in Potsdam eins hingestellt, da in Amerika, die ganzen Amerikaner, verstehst du, ihr Obelisk, da wird der Präsident vereidigt vor dem Obelisk, verstehst du, überall, fast alle Kulturen haben Obelisken aus Ägypten aufgestellt in ihre Länder. Ist Götzenkult, du kannst nicht Gott und den ganzen Göttern dienen, du sollst diese Altäre zerstören. Aber guck mal, was passiert ist, als hier die Deutschen diesen Pergamonaltar aufgebaut haben. Nur nebenbei, ganz schnell. Dann wurde Deutschland, Gott sagt, dann will ich die Flüche über das Land bringen. Als dieser Altar oder das Museum eingeweiht wurde, da wurde Deutschland geviertelt und halbiert. Das ist ein Zeichen vom Fluch. Und zwar für 70 Jahre. Und Freimaurer haben dann beschlossen, nach dem letzten Weltkrieg, dass Deutschland erst vereinigt wird, wenn 70 Jahre vorbei sind. Diese babylonische Gefangenschaft und alles, was da war. Und Gott sagt, ich werde den Fluch bringen, was ich über diese Völker gebracht habe. Weißt du, diese ganzen Obelisken, diese ganzen Himmelsantennen, das waren die Obelisken bei den Ägyptern und bei den im Orient, bei den Völkern hier. Und zwar zum Sonnengott, Anbetung des Sonnengottes. Wir haben den Heiligen Geist, ihr Lieben, und der will uns in alle Wahrheit leiten. Und für den Heiligen Geist gibt es keine Alternative. Halleluja. Keine Alternative. 2. Mose 34, Vers 13. Und die Bibel ist voll mit Warnungen bespickt. Wende dich, Herr, zu mir. Und so weiter. Dann werde ich Erfolg haben. Und Gott sagt, wende dich zu mir. Dann wirst du Erfolg haben. Auf allen Enden. Egal, wo du was anfasst, du wirst Erfolg haben. Wende dich zu mir. Denn ich bin ein Gott. Und es gibt keinen anderen neben mir. Der Tag X wird kommen, ihr Brüder und Schwestern. Der letzte Tag, da werden alle Knie, wird jedes Knie sich beugen und bekennen, du bist Herr. Willst du so lange warten? Heute ist der Tag. Fange es heute an. Und sie werden beben und zittern. Berge und Hügel fallen über uns. Wir fürchten uns von dem, der auf dem Thron sitzt. Sie werden sogar mit den Zähnen knirschen. Hast du schon mal probiert, mit Zähnen zu knirschen? Nachts. Manche, die Probleme haben, Angst haben und so weiter, die knirschen mit den Zähnen, und die werden auch permanent am helllichten Tag mit den Zähnen knirschen. Sie werden beben und zittern, zurückschrecken. Ja, der Auge Gottes durchschaut alles. Dieser Tag wird der letzte Tag genannt, der Tag des endgültigen Gerichts. Wer wird diesen Tag bestehen? Und die Frage ist, werde ich bestehen, wirst du bestehen? Das kannst du nur selber wissen, das kann dir niemand sagen. Du wirst oder wirst nicht bestehen. Du weißt, ist alles okay mit mir oder nicht? Habe ich einen reinen Tisch? Kann ich Gott begegnen? Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Er wird nicht vor dem Zelt stehen und klatschen und sich anmelden oder eine Mail schicken. Du, heute Nacht komme ich, mach dich bereit. Steh mit der Axt an der Tür oder mit dem Messer oder mit was auch immer. Er kommt unangemeldet und er kommt überraschend, plötzlich und unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Ich habe den Levi Petrus mal bei mir in der Gemeinde gehabt. Er ist Prediger gewesen in Stockholm, in einer der großen Gemeinden, in der Philadelphia-Gemeinde. Und er hat mir erzählt, oder bei uns in der Gemeinde hat er erzählt, es war nach dem Krieg, da ist der Staat Israel entstanden. Und alle sagten, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und plötzlich in dieser Konferenz, was er veranstaltet hat, da steht ein Bruder auf und geht nach vorne und sagt, Pastor, darf ich etwas sagen? Gott hat mir etwas offenbart. Der Herr kommt nicht so schnell. Und es war in den 50er Jahren. Der Herr kommt nicht so schnell. Und Levi Petrus sagte, ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte den jungen Bruder von dem Pult genommen. Aber dann habe ich gedacht, ich will demütig sein und will hören, was er durch den Heiligen Geist zu sagen hat. Und dann hat er zugerufen ihm, begründe das. Warum kommt der Herr noch nicht so schnell? Dann sagte er, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn alle jetzt von der Wiederkunft Jesu reden, da wird der Herr nicht kommen, da sind sie alle bereit, verstehst du, die warten auf den Herrn Jesus mit ausgebreiteten Armen. Aber wenn keiner mehr darüber redet, wenn keiner mehr daran glaubt, dann wird der Herr kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er, das hat mir eingeleuchtet und er hat Buße getan. Ich habe zwar diese Konferenz veranstaltet, sagt er, aber ich wusste, der Herr kommt zu einer Zeit, wo wir es gar nicht rechnen, wo wir gar nicht erwarten, wo es uns blendet gehen, Wohlstand und dergleichen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir sind aufgefordert, wachsam zu sein, denn dieser Tag steht bevor. Heute ladet Gott uns ein. Er sagt, wendet euch zu mir und ihr werdet gerettet werden, alle Enden der Erde. Lass dich heute umpolen. Komm auf die Seite Gottes, stell dich auf seine Seite und sag, Herr, ich komm. Beuge jetzt deine Knie. Das heißt, übernimm jetzt die Verantwortung für dein Leben, für dich selbst. Und lass dich vom Herrn ausrichten. Nicht richten, sondern was wir hier müssen, ausrichten. Denn in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 3, da lese ich hier, und dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie treu befunden werden. Ich habe aber gestern darüber gesprochen, was ist unser Auftrag. Mir ist ein Geringe, sagt Paulus hier, dass ich mich vor euch gerichtet werde, oder von euch gerichtet werde, oder von einem menschlichen Gericht werden. Und so, und ich richte mich selbst auch nicht. Nein, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr soll mich richten. Der Herr soll mich richten. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, uns vom Herrn gerichtet werden. Und darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, dass er uns ans Licht bringe, das, was im Finstern verborgen ist, und dass unser Trachten unseres Herzens offenbar wird. Sind wir richtig motiviert? Der Herr muss es offenbaren. Du und ich, wir können uns selber nicht richten. Wir verstehen uns selbst nicht. Wir kennen uns selbst gar nicht. Verstehst du? Wie wollen wir Gott kennenlernen? Ja, denn, und dann heißt es hier, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Gott sei Dank, ein Lob zuteil werden, was wir getan haben. Gott wird an jedem was Gutes suchen, etwas Positives finden, an jedem Einzelnen von uns, besonders bei denen, die Jesus angenommen haben. Ja, er wird suchen. Und Jesus wird sagen, ich war hungrig, Matthäus 25, Vers 35. Ich war durstig gewesen, ich war nackt gewesen, ich war ein Fremder gewesen und so weiter. Und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja. Und die sagen, wo? Ja, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, nicht den Armen auf der Straße, sondern meine Brüder getan. Wer sind deine Brüder und deine Schwestern, die den Willen Gottes tun? Wahrlich euch, ich sage euch, sagt der Herr hier und betont es, was ihr da getan habt, das habt ihr mir getan. Und Galater Kapitel 4, Vers 14 lese ich hier, und obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war, Paulus war krank, schwer krank sogar, ein ganzes Jahr fast lag er im Bett. Du sagst, ja bitte, das war doch ein Mann Gottes. Das darf ja Gott nicht zulassen. Ja, und ist eine interessante Stelle. Lies mal Galater 4, Vers 14. Und ihr habt mich nicht verachtet und vor mir nicht ausgespuckt. Verstehst du? Was bist du? Sondern mich wie ein Engel behandelt und aufgenommen. Ja, sogar wie Jesus Christus selbst persönlich. Das ist der wahre Gottesdienst, was ja einem meiner geringsten Brüder getan haben. Ja, vor mir nicht ausgespuckt, sagt Paulus. Und jeder Mensch ist ein Edelstein, eine Perle Gottes. Jeder Dienst, den wir verrichten einen großartigen Dienst an unsere Mitmenschen. Und überleg einmal, die Diamanten, die kostbarsten Steine, was wir hier haben zurzeit. Ein Diamant war mal ein faules Holzstück, verstehst du? Aber durch den Druck, den atmosphärischen Druck, ist ein Diamant entstanden. Ich habe von einem Mörder gelesen, es sind zwei Teile einer Geschichte, aber die Geschichte zuerst einmal von diesem Mörder. Dieser Mörder, ja, teilweise ist es wahr und teilweise ist es eine Legende oder ein Traum oder eine Erzählung, was dann derjenige, der das erzählt hat, geträumt hat anschließend. Und er hat eine ganze Menge Leute getötet und er wollte gerade zu einem Mönch gehen und den Mönch töten und er rief, kann mir meine Sünde vergeben werden? Und er hat schon das Messer angesetzt bei dem Mönch, der gerade geweint und gebetet hat, packt ihn an den Gürtel, kann Gott mir vergeben? Wenn ich dich jetzt auch töte, kann Gott mir vergeben? Und der Mönch schrie laut, nein, er wird dir die Morde niemals vergeben. Und er tötete den Mönch. Und dann hat er keinen Frieden mehr gehabt. Es vergingen viele Tage. Dann ging er wieder zu einem Religionsmann, zu einem Priester oder weisen Mann, der viel Wissen hatte, von dem er wusste, er weiß viel. Und er geht zu dem Gelehrten und will erfahren, kann Gott mir die Morde vergeben? Kann Gott mir die Morde vergeben? Und der Mörder sagte, ich habe gerade jetzt etwa 100 Menschen umgebracht. Kann mir Gott das vergeben? Kann Gott mir das vergeben? Und der Gelehrte sagt, was soll dich vor der Bitte um Vergebung hindern oder abhalten? Du kannst bitten. Bitte Gott, vielleicht kann er das vergeben. Und der Mörder, ja, überlegt sich, geht weg. Was soll mich hindern, die Bitte zu stellen? Vergib mir all diese Morde. Und der Weise, der sein Wissen ja auf Fakten stützte und nicht auf Emotionen, Neigungen oder irgendwelche religiöse Gefühle, der sagte, du lebst ja hier, du lebst ja in einer schlechten Umgebung. Da sind lauter Verbrecher um dich rum. Und der Mörder fragte sich, woher weiß der Mann dies, dass ich in einer schlechten Gegend wohne? No-Go Area oder was weiß ich wo. Und der Weise sagte, nun, es hat dich niemand von deinem Verbrechen aufgehalten oder behindert. Da wo du lebst in einer schlechten Gegend und da wird das Unrecht verbreitet, ist ja selbstverständlich, dass deine Gegend schlecht ist. Also ganz normal für mich. Und du musst dort gelebt haben, wo es sehr schlimm ist, dass niemand, denen du Not zugefügt hast, deinen Opfern zur Hilfe kam und eilte und dir ja, aufgehalten hat. So war die Story. Und der Mann machte sich auf den Weg. Dann starb er, bevor er sein Ziel erreichte. Und ja, der andere Mann, der ihm das erzählte, der träumte. Und er träumte die Engel der Gnade und der Barmherzigkeit. Und die Engel des Leidens kamen und so weiter. Die kamen und nahmen ihn zur Seite, zu sich, da in, würden wir sagen, Himmel oder was es auch ist, ins Jenseits, das hat er geträumt natürlich. Die Engel der Gnade oder der Engel der Gnade sagte ihm, ja, du warst reumütig, du hast um Vergebung gebeten, zweimal sogar bei dem Mönch und bei dem weisen Mann. Für deine Schandtaten wolltest du Vergebung haben für dein Verbrechen. Und dann kam der Engel der Bestrafung und sagte, er hat so viele Leute umgebracht, er hat so viel Elend gebracht, er hat nichts Gutes getan. Und der Engel der Barmherzigkeit soll ihn begnadigen. Und dann erordnete der Engel des Leids und des Unglücks und des Elends, das soll gemessen werden, was ist mehr, wo war er näher? War er näher bei der Barmherzigkeit oder war er bei dem Leid näher? Da wurde ausgemessen, die Entfernung von dem Leid und dem Elend und von der Barmherzigkeit. Und ja, es war beides gleich. Der war gleich weit von der Barmherzigkeit entfernt und gleich weit vom Leid und von dem Elend. Und der Engel der Bestrafung hat das alles gemessen und beabsichtigt, du bist ein Verbrecher. Das überwiegt eigentlich mehr in deinem Leben. Ja, und während die zwei Engel sich so streiten, oder die Engelheerscharen sich streiten, da kommt der Herrgott, der allmächtige Gott, und er befahl, die Gegend der Barmherzigkeit näher zu dem Mann zu bringen. Also näher die Gegend der Barmherzigkeit an den Mann zu gehen und den Engel, die Gegend der Strafe und des Leides weiter zu entfernen. Das hat Gott befohlen, das sieht er im Traum, in dieser Vision. Und damit war der Mann näher dem Guten der Barmherzigkeit und dem Engel der Barmherzigkeit, und dieser Engel nahm ihn zur Seite. Eine Geschichte. Gott urteilt anders, als wir denken, als wir Menschen. Sein Urteil ist gerecht. Vor ihm können, ja, die ganzen menschlichen Gutachter nicht bestehen. Die ganzen Meinungen der Leute, das zählt bei Gott nicht. Bei Gott ist viel Erbarmen, so steht es in meiner Bibel. Komm, zieh die Barmherzigkeit näher, du bist der Barmherzigkeit viel näher. Denn Gott will nicht, dass der Sünder verloren gehe, sondern dass der Sünder lebe und gerettet werde. Das ist der Wille Gottes. Nur dem Weib. Bei Gott fallen wir nicht durch. Vielleicht hast du Angst hier. Vielleicht hört mich jemand irgendwo jetzt im Internet zu. Du sagst, ich habe versagt. Mir kann es nicht mehr vergeben werden. Die Sünde ist so groß. Himmelhoch. Ich denke hier an ein Lied, das mir in der Vorbereitung gekommen ist. Und wir haben früher gesungen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, der ich nicht wert bin. Das zähle ich zu den Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich, dass ich bin und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Und ich hätte Zorn als, und ich hätte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durch sein Blut des Sohnes, seines Sohnes mich rein. Wo kann das her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich. So haben wir weiter gesungen. Wenn ein Mensch mich fragt, ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und ich rühme die Barmherzigkeit. Ich rühme die Barmherzigkeit. Du bist der Barmherzigkeit näher als dem Leid und der Qual und dem Elend. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein einziges Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben. Auf dieses bete ich auch allein. Auf dieses dulde ich auch in der Not. Auf dieses hoffe ich auch in den Tod. Erbarmen. Weiter nichts. Erbarmen. Gott hat sich erbarmt. Gott hat dir reich. Gott, der du reich bist an Erbarmen. Reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch dein Tod mich armen. Durch meines Heilands Tod zu dir, da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Preis Gott. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich auch mit dir, mit diesem Liederdichter, dein Erbarmen, deine Güte preisen darf. Du hast Erbarmen mit allen Menschen. Dagon und alle Götzen können vor dir nichts ausreden. Die können mich anklagen, so viel sie wollen. Ich habe Erbarmung wieder erfahren. Erbarmung, wo stärker ist als der Tod. Du bist stärker, größer und mächtiger, lieber Heiland, als jeder Zauber in der Welt. Jesus, dich bete ich an. Dir gebe ich alle Ehre. Vor dir beuge ich jetzt schon meine Knie und ich preise deinen Namen. Und vor dir muss der Teufel, der Tod und die Krankheit ihre Knie beugen. Halleluja. Jesus, du bist würdig. Dir gehört Lob und Dank von nun an bis in Ewigkeit. Amen.